Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
Willkommen zurück, Karls Zukunft der Woche. Und wir wollen heute in dieser Folge darüber reden, ob und wie Veränderung überhaupt möglich ist. Und wenn ja, wie, ob man das eigentlich herbeiführen kann, gestalten kann, wie man das eigentlich verstehen kann. Und damit meinen wir, um gleich die erste Abzweigung zu nehmen, nicht in erster Linie die Veränderung auf der individuellen Ebene. Also es geht nicht ums Rauchen aufhören, mehr Sport machen, abnehmen, was auch immer Menschen sich individuell vornehmen können. Dieses Feld überlassen wir anderen. Mir geht es um Gruppen. Mir geht es um die Frage, wie können wir eigentlich in Gruppen, in Teams, in Organisationen, letztlich in der Gesellschaft, vielleicht als Menschheit, zu Veränderungen kommen. Wie funktioniert das eigentlich? Ich meine, banal, irgendjemand muss anfangen und später Schritt für Schritt machen alle mit. Und dazwischen passiert irgendwas. Und darüber forscht Isabel. Und Isabel ist heute hier. Wie schön, herzlich willkommen.
Ja, schön bin ich da. Bin gespannt.
Isabel Stadelmann-Steffen, Professorin für vergleichende Politik am Institut für Politikwissenschaft der Universität Bern. Habe ich das richtig von meiner Vorbereitung abgelesen?
Absolut, genau.
Hervorragend. Sind Gruppen eigentlich gut darin, sich zu verändern?
Eher nicht. Also ob Individuen oder Gruppen, der Mensch, würde ich jetzt sagen, neigt eher dazu, sich nicht unbedingt verändern zu wollen.
Das ist dann eine Schwierigkeit, wenn wir das Gefühl haben, wir sind eigentlich in einer Situation, wo wir uns verändern müssen, richtig?
Das ist so. Und die Gruppe, die macht es ja eben nicht unbedingt leichter, weil das, was du vorher schon ein bisschen gesagt hast, oder? Ab wann machen alle mit? Also jemand muss ja der oder die Erste sein oder quasi irgendeine Veränderung beginnt in einer Minderheit und dass sich dann irgendwie eine Dynamik entwickelt, dass sich schon nur mal diese eine Minderheit, die doch ein bisschen mehr als nur Einzelpersonen sind, dass sich die bildet und dass sich die dann auch irgendwann zur Mehrheit verändert, das ist nicht so einfach.
Darüber würde ich gerne im Gespräch mit dir mehr lernen. Also das sind so Fragen wie, wie funktioniert das eigentlich wirklich genau? Und es sind natürlich aber auch Fragen wie, wie kann ich das herbeiführen? / wie kann ich es verhindern, je nachdem, ob mir jetzt, ob ich die Veränderung für sinnvoll halte oder auch nicht. Also ist das gestaltbar? Darüber würde ich gerne mehr verstehen. Ich habe mal das Stichwort sozialer Kipppunkt dafür gelesen. Das kennen wir ja aus Klimadiskussionen. Irgendwann ist der Prozess des Abschmelzens irgendeines Eisberges einfach nicht mehr aufzuhalten. Der ist vielleicht noch da, aber es ist schon völlig klar, der wird abschmelzen und es wird Konsequenzen haben. Das Süßwasser wird ins Meer und damit verändert sich das Meer und die Temperatur und so weiter. Also es wird ein Prozess ausgelöst, der ab einem bestimmten Punkt nicht mehr zu stoppen ist. Gilt das auch im Sozialen? Funktioniert das auch so?
Ja, diese sozialen Kipppunkte, die sind im Moment so ziemlich in Mode, würde ich sagen, weil man eben irgendwie denkt, dass das ähnliche Dynamiken annehmen könnte, also dass auch gesellschaftlicher Wandel vielleicht am Anfang lange relativ träge abläuft, aber dann irgendwann eben so einen Kipppunkt erreicht, wo das, ja, ich würde es jetzt nicht unbedingt sagen, wo das nicht mehr aufzuhalten ist, sondern eher positiv, wo dann eben genügend Dynamik da ist, damit es tatsächlich Veränderung und Wandel gibt. Genau. Aber natürlich, der absolut größte Unterschied ist natürlich, es ist nicht so, dass sich Menschen halt wie Naturgesetze oder ab einem gewissen Schmelzpunkt oder was weiß ich, sich dann anders verhalten oder eben irgendwelchen Veränderungen zustimmen. Und das ist, glaube ich, der wesentlichste Unterschied. Wir funktionieren nicht nach Naturgesetzen, sondern wir sind alles Individuen, die auch manchmal, wenn es vielleicht, wie soll ich sagen, wenn es komplett sinnvoll wäre, sich in Richtung A zu bewegen, wir es doch nicht tun oder dann plötzlich in einer Situation, wo es vielleicht gar nicht so logisch ist, sich in Richtung A zu bewegen, es dann plötzlich doch tun. Also da ist viel mehr Unsicherheit und Unvorhersagbarkeit drin, als eben wann schmilzt Eis zum Beispiel.
Das nehme ich jetzt im Prinzip erstmal als eine gute Nachricht, weil das bedeutet ja, dass wir schon irgendwie autonom handeln können und frei sind, uns zu entscheiden. Und das gehört ja zu unserem Menschenbild dazu. Wäre komisch, wenn wir das in Abrede stellen würden. Trotzdem meine ich, dieses Phänomen wahrzunehmen. Also ich meine, Greta ist so ein Posterbeispiel, ne? Wenige Menschen fangen an, sich auf eine deutlich lautere und radikalere Weise für stärkeres Engagement in Sachen Klima einzusetzen. Und nach einer überschaubar doch kurzen Zeit sind es auf einmal ganz viele. Was passiert da dazwischen?
Ja, also das ist so. Also es gibt ja Wandel. Es gibt auch immer eben dann wieder manchmal in Situationen, die man vielleicht so nicht vorausgesehen hat, gibt es plötzlich Veränderungen oder neue Dynamiken. Eine Möglichkeit ist natürlich, dass tatsächlich was passiert, also dass es externe Trigger gibt, oder? Zum Beispiel haben wir nach dem Fukushima-Unfall in ganz vielen Staaten gesehen, dass Regierungen, die vorher stark auf Atomkraft gesetzt haben, plötzlich gesagt haben, da steigen wir aus. Oder gerade so zu, wie soll ich sagen, jetzt zu Zeiten von Greta, da haben wir auch in einigen Ländern plötzlich so eine Dynamik gesehen, dass einfach Klimawandelthemen wirklich richtig auf das Tapet, auf die politische Agenda gekommen sind, auch in den Medien aufgenommen worden sind. Und dann sind das so Trigger, die dann halt solche Dynamiken plötzlich auch auslösen können. Die vielleicht auch Menschen, die durchaus schon sich Gedanken gemacht haben über diese Themen, plötzlich dazu bringen, nicht nur darüber nachzudenken, sondern sich vielleicht auch entsprechend zu verhalten. Also dieser Unterschied zwischen wann handle ich, das denke ich, ist ein sehr wichtiges Element, wenn es um diese Veränderungsprozesse geht.
Ja, kann man da ein Muster erkennen? Also gibt es da ein Muster, eine Struktur, wie es aus dem Kleinen zum Großen in der Veränderung wird?
Ja, also das muss ich sagen, es ist jetzt vielleicht nicht so genau mein Fachgebiet. Also man sagt ja immer, es gibt so diese Diffusionsentwicklung. Also es sind am Anfang ziemlich wenige, das ist diese S-Kurve, die kennt man, oder? Also am Anfang sind es wenige und dann plötzlich explodiert es und bis fast alle was tun und dann ist dann am Schluss sind noch die Nachzügler so. Also das ist so ein typisches Muster. Aber es gibt auch viele Forscherinnen und Forscher, die sich generell so mit Netzwerk-Ansteckungseffekten auseinandersetzen. Ein Muster ist sicher auch, dass man sich eher beeinflussen lässt von Entwicklungen, die in der Nähe passieren, also dass zum Beispiel, wenn in Nachbarsgemeinden, Nachbarsländer was passiert, dann bin ich dann auch eher angesteckt, sage ich jetzt mal, als wenn das irgendwo sonst weit weg von mir passiert. Das wären so zwei Muster, die man sicher immer wieder beobachten kann.
Ja, ja. Welche Rolle spielen denn, du hast jetzt gerade die Nähe erwähnt. Es macht einen Unterschied, ob ein Wandel irgendwo in meiner Nähe, in meinem Umfeld, was auch immer die Nähe ausmacht, kann ja geografisch sein, kann medial sein, kann Bubble sein, kann was auch immer. Nähe kann ja verschiedene Dinge sein. Und welchen Unterschied machen Persönlichkeiten? Also spielt das eine erhebliche Rolle, wer sich für Wandel einsetzt, wer sich für ein neues Thema, eine Verhaltensveränderung einsetzt? Oder ist das eigentlich austauschbar?
Ich glaube, das ist sehr wichtig. Also ich beschäftige mich ja vor allem mit Energietransition. Und was wir da zum Beispiel sehen, ist das, was ja immer unbeliebt ist oder was immer wieder debattiert wird, sind so Infrastrukturprojekte oder Windräder, große Solaranlagen. Also vor allem in der Schweiz haben wir da ständig irgendwelche Diskussionen. Und
haben
da
wir
zum Beispiel
hier in Deutschland
ist
auch,
es,
ja?
Genau. Aber da zum Beispiel ist es sehr wichtig, dass quasi Personen, die irgendwie glaubwürdig sind, die vielleicht auch in einer gewissen Position sind, dass die ja da vorangehen, also eben solchen Veränderungen zuzustimmen, jetzt allgemeiner, weil ich glaube, die sind eine Art die bürgen eine Art für die Unsicherheit, die bei Wandel besteht, würde ich jetzt mal sagen, oder? Also man ist als Individuum ziemlich oft gefangen in dieser Wahrnehmung von Unsicherheit. Unsicherheit macht Angst und dann will ich keine Veränderung. Wenn aber Leute, denen ich glaube, die kompetent sind, vielleicht eine Expertise haben, denen ich eben vertraue schlussendlich, wenn die sagen, hey, das tut jetzt vielleicht weh, da ist Unsicherheit dabei, aber ich bin dafür, ich denke, wir müssen dahin, dann ist das eine sehr wichtige Botschaft. Und das können sehr unterschiedliche Personen sein. Das kann eben lokal eine Bürgermeisterin sein oder sogar vielleicht irgendjemand in der Gemeinde mit dem Pfarrer, was weiß ich, ist jetzt nur ein Beispiel. Aber das können vor allem auch Regierungen sein natürlich, wenn es jetzt um größere Länderveränderungen geht.
Ich finde diesen Gedanken wahnsinnig spannend. Ich hänge da noch, wenn du sagst, Die Persönlichkeit funktioniert wie als Bürge in der Verunsicherung.
Das wäre mein Argument, ja. Oder, also weil man muss ja auch sagen, Veränderung beinhaltet auch viel Komplexität. Also,
logisch.
Genau, also gerade wenn es um diese großen Transformationsprozesse geht, eben ich spreche jetzt wieder über Klima, yeah, Energie, yeah, yeah. Dann ist das für die einzelne Person oft weit außerhalb des Erfahrungsschatzes, oder? Also ich höre 100 Zahlen, was passieren wird, wie ich das Problem lösen kann. Ich kann das Problem nicht lösen. Und das kennen wir aus der Politikwissenschaft, sagen wir, dann brauchen wir eben Cues. Also wir brauchen Hinweise, einfache Richtlinien, an die wir uns in Hand halten können, weil es kann nicht die Erwartung sein, auch in einer Demokratie, dass sich jede Person ausführlich über jedes Item oder über jeden Gegenstand, über den wir uns vielleicht politisch entscheiden müssen, auch gerade in der direkten Demokratie, dass man sich ausführlich damit auseinandersetzt. Also sind Cues extrem wichtig. In der Politik sind das oft Parteien, die sagen halt, schau, wir sind für oder gegen dieses Vorhaben. Und das ist meine vereinfachte und trotzdem dann informierte Art, mir eine Meinung zu bilden, weil ich weiß, diese Partei, die macht das, was ich gut finde. Und das kann natürlich auf ganz unterschiedlichen Ebenen oder eben auch gerade bei Wandel eine wichtige Rolle spielen, dass quasi Institutionen, Personen, Funktionen, denen ich grundsätzlich vertraue und von denen ich denke, die geben mir richtige Hinweise, dass ich die eben nehme und damit meine Meinung und schlussendlich auch mein Verhalten vielleicht beeinflusse.
Ja, aber jetzt haben wir es ja gerade in der Politik mit unterschiedlichen Akteuren zu tun, unterschiedlichen Angeboten, unterschiedlichen Cues. Also bleiben wir bei den Windrädern, nicht? Wir haben die einen, die sagen, das brauchen wir, Klima, Energiewende, die ganze Reihe, haben wir im Podcast x-fach besprochen. Und die anderen sagen, nein, das wollen wir nicht, das ist alles viel zu gefährlich und es ist viel zu verwirrend und viel zu komplex und die armen Konzerne, die verdienen gar kein Geld mehr und die armen Vögel werden von den Rotorblättern erschlagen. Und also was denn eigentlich alles vorgetragen wird, was gibt denn dann den Ausschlag, dass die einen als Bürger wahrgenommen werden und die anderen nicht?
Ja, das muss man natürlich sagen, das hängt extrem von meinen, ich sage jetzt mal, a priori Einstellungen ab. Oder eben, also es hängt eben davon ab, ob ich jetzt der SPD, der CDU, der FDP oder der AfD grundsätzlich vertraue. Also diese grundlegenden ideologischen Einstellungen, die prägen natürlich davon oder die prägen sehr stark, was ich dann eben als glaubwürdig wahrnehme. Und das ist auch ein Problem, denke ich, in der aktuellen vielleicht Situation, dass wir in vielen Ländern zunehmende Polarisierung feststellen. Und dann eben viel mehr als vielleicht in anderen Zeiten, sage ich jetzt mal, so diese ganz unterschiedlichen und grundsätzlich unterschiedlichen Sichtweisen da sind. Und das vereinfacht natürlich Wandel nicht. Also Wandel wäre am einfachsten, wenn alle sagen würden, ja, es muss in diese Richtung gehen.
Und genau da hänge ich jetzt gedanklich, weil wir zeichnen jetzt ein Bild, wo wir sagen, wir haben unterschiedliche Akteure, die Angebote machen und die dafür bürgen, dass sie sagen, hier ist der Weg, folge dem. Und du sagst, ich finde das total nachvollziehbar, je nach meiner eigenen ideologischen Disposition bin ich dazu geneigt, dem einen zu folgen oder dem anderen zu folgen. Das führt zu einem Bild, wo sich diese Positionen immer weiter verhärten. Und da beginnt jetzt meine Frage. Also, wo kommt dann der Wandel ins Spiel?
Ja, also genau. Eigentlich sage ich, also zwei Dinge. Das eine ist ja, es sind ja jetzt nicht alle diese Fragen, die Veränderungen betreffen, so ganz klar ideologisch zum Beispiel links-rechts geprägt. Also wenn wir jetzt gerade über Windräder nochmals sprechen, dann ist es ja unterdessen so, dass da durchaus, also dass da unterschiedliche Argumente eingebracht werden können, warum man jetzt Windräder brauchen würde. Das eine ist Klima, das andere, was zum Beispiel, was wir sehen, dass in der Schweiz jetzt gerade sehr prominent ist, ist eher Energiesicherheit, also dass man eben auch selbst die eigene Energie produziert. Und damit verändern sich ja teilweise eben auch dann diese, ich sage jetzt mal, diese Persönlichkeiten, Gruppierungen, die vorausgehen, in ihre Position. Also schlussendlich glaube ich schon, dass Wandel kann einerseits natürlich schon von unten im Sinne von Protest und so ausgebreitet werden, aber ich glaube eben auch, dass es oft damit einhergeht, dass sich die, die solche Bürgschaften anbieten können, dass sich die auch als erstes teilweise verändern. Also dass eben zum Beispiel nicht mehr nur links-grüne Parteien für die Energietransition stehen, sondern dass in den letzten Jahren gerade so die Parteien in der Mitte oder auch sogar eher auf der rechten Seite gemerkt haben, okay, Energie und Klimawandel, das geht vielleicht einher. Also vielleicht müssen wir den Fokus stärker auf Energiesicherheit legen. Aber das führt dann schlussendlich ja zum gleichen Bedürfnis nach Wandel. Und damit sind dann plötzlich eben, ist gerade die Leute oder die Personen oder BürgschafterInnen sind dann besonders wichtig, weil die eben auch Leute, die vielleicht jetzt nicht a priori für diesen Wandel sind, plötzlich überzeugt werden können. Und damit kann es dann tippen, dass wir eben plötzlich eine Mehrheit für etwas haben.
Verstehe ich das richtig? Im Grunde geht es darum, zu einem selben Veränderungsprozess andere Fragen zu stellen.
Also, andere Motivation, also Unterschied, oder es ist immer gut, wenn eine Veränderung auf verschiedenen Motivationen beruhen kann.
Das meine ich. Ja, weil genau. Du kannst sagen, wir brauchen die Windräder wegen Klima. Du kannst aber auch sagen, wir brauchen die Windräder wegen der Versorgungssicherheit. Ganz unmittelbar genau. Einleuchten, dezentrales Netz, zwei fallen aus, spielt im Netz überhaupt keine Rolle. Das ist beim Atomkraftwerk eben anders. Wenn es weg ist, ist es halt weg. Man könnte es ja genauso wirtschaftlich spielen und sagen, Strom aus erneuerbaren Quellen kostet halt nur einen Bruchteil von dem, was Strom aus anderen Quellen kostet. Und dann schneide ich das Problem quasi anders zu und damit ermögliche ich im Grunde einen Wandel, weil ich den Kreis derer, die dem zustimmen, offen gegenüberstehen, das unterstützen, auf einmal vergrößere. Ist das so das Prinzip dahinter?
Also das ist auf jeden Fall ein Prinzip. Und das ist jetzt das Prinzip, was ich jetzt gerade in dieser Transition eben von Energiesystemen, was man beobachten kann. Oder vor ein paar Jahren war das ein grünes Thema.
Total.
Und unterdessen, also wir stimmen im Juni in der Schweiz über ein Gesetz ab, das eben diese Energietransition quasi vorantreiben und beschleunigen soll. Und da sind die prominentesten Personen in diesem Ja-Komitee unterdessen Leute aus der politischen Mitte, insbesondere auch der Bundesrat, der eigentlich von der SVP, also der rechtskonservativen Partei, kommt, die genau diese Argumente einbringen. Die reden überhaupt nicht, oder zum Beispiel er redet nicht über Erneuerbare, sondern über Energiesicherheit. Und das gibt plötzlich eine andere Dynamik. Ich will damit nicht sagen, dass das die einzige Möglichkeit für Wandel ist. Oder es kann auch sein, dass sich eine Idee einfach komplett durchsetzt und es dann gar nicht unterschiedliche Motivationen braucht. Aber eben das Leben ist komplex und oft ist es wahrscheinlich so, dass man dann vor allem auch schnellen Wandel finden kann oder umsetzen kann, wenn man diesem Wandel aus unterschiedlichen Gründen zustimmen kann. Weil das einfach diese Heterogenität auch der Bevölkerung und der Interessen aufnimmt.
Ich finde, also du hast zu Recht gesagt, es ist ein Muster, nicht das Muster. Wir reden ja immer nur über einzelne Elemente, völlig klar. Ich finde das aber gerade wahnsinnig spannend, weil es so nahe liegt, das dann zu übertragen auf Veränderungsprozesse in allen möglichen Kontexten, sei es in Unternehmen, in Organisationen, in anderen Themenbereichen. Wenn du den Wandel willst, überlege dir, wie kannst du auf ganz unterschiedlichen Ebenen Menschen ganz unterschiedliche Angebote machen, die alle zu demselben Ziel hinführen.
Ja, ich würde sagen, oder es ist ja ein ganz generelles Element wahrscheinlich von auch Entscheidfindung in Gesellschaften, dass man irgendwie Kompromisse finden muss. Und Kompromisse behandeln oder beinhalten ja auch oft sowas wie, man sagt, negativ ausgedrückt, Kuhhandel, oder? Also man, oder in der Politik sehen wir oft, da gibt es so Paketlösungen. Also in einer Koalitionsregierung, dann macht man halt eine Politik, die vielleicht noch für die eine Partei dann auch noch was mit reinnimmt. Und das ist ja eigentlich die gleiche Logik. Man vergrößert sozusagen die Unterstützung für ein Paket, indem man für alle ein Goodie, einen Benefit integriert, damit dann eben auch die Kosten, die typischerweise immer auch bestehen, also die können materiell oder immateriell sein, dass die auch in gewisser Weise für jeden und jede kompensiert werden können durch etwas, was eben diese Veränderung dann auch ihnen bringt.
Mhm. Wie weit reden wir hier eigentlich über vor allem rational getriebene Prozesse und wie weit reden wir über emotional oder anders getriebene Prozesse?
Das ist eine gute Frage. Also einerseits glaube ich unterdessen, dass halt schon diese ziemlich rationale Kosten-Nutzen-Geschichte sehr handlungsrelevant ist für Menschen.
Okay.
Also im Sinne von, es geht jetzt nicht immer nur ums pure Geld, ja, sondern ein oder anders gesagt, extrem wichtig sind kurzfristige Kosten. Mhm. In politischen Entscheiden, in der Bereitschaft, sich zu verändern. Und kurzfristige Kosten, das kann eben einerseits was komplett Materielles sein, Geld, also dass ich zum Beispiel durch eine neue Steuer mehr Geld zahlen muss, dass ich, wenn ich eine Solaranlage aufs Dach stelle, mehr Geld zahlen muss. So. Aber das können vor allem auch Restriktionen sein, also Verhaltensänderung an sich, wenn ich mich anpassen muss, wenn ich in meiner Freiheit eingeschränkt werde, dann ist das eben auch was wie Kosten wahrgenommen wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Flugverbot hätte oder die Preise für Flugreisen so hoch sind, dass ich nicht mehr fliegen kann, dann nehmen das halt viele Leute als Kosten wahr. Und
ja,
das ist extrem wichtig. Aber das heißt nicht, dass Einstellungen, Werte oder so nicht auch wichtig sind, weil die kommen aus meiner Sicht eher auf der Nutzenseite. Also ich kann aus einer Veränderung oder aus einer Maßnahme vielleicht materiellen Nutzen ziehen, aber das ist oft nicht der Fall. Also weil kurzfristig kommt dieser Nutzen nicht. Oder wenn wir wieder von Energie und Klima sprechen, das gute Klima haben wir erst in vielen Jahren dann. Aber ich kann eben einen ideologischen Nutzen oder einen normbasierten Nutzen daraus ziehen, weil mir zum Beispiel Klimawandel sehr wichtig ist, also oder die Lösung oder das Entgegenwirken, so dass ich wie aus einer Veränderung sozusagen einen immateriellen Nutzen daraus ziehe, was dann wiederum mich dazu bringt, dass ich meine Kosten, also vielleicht eben die Einschränkungen, eben zu tragen bereit sind. Also insofern finde ich schon, dass, ja, dass schlussendlich, ich würde eben jetzt nicht rational, pur rational sagen, aber diese Kosten-Nutzen-Abwägung, ich glaube trotz allem, die ist extrem zentral für menschliches Verhalten.
Ja, verstehe ich dich richtig? Die Kostenseite, ich übersetze ein bisschen die tendenziell negative, die mich zu irgendwas nötigt, gängelt, das ist das, was eher kurzfristig wirkt. Und die meine Werteseite, die Nutzenseite ist das, was eher langfristig wirkt.
Das ist auf jeden Fall das typische Muster im Bereich jetzt so Klimaenergie. Muss natürlich nicht immer so sein. Also zum Beispiel kann es Neueinführungen von Politiken geben, die sehr kurzfristig auch gewissen Menschen einen Nutzen bringt. Wir haben in der Schweiz vor kurzem die Einführung einer 13. Altersrente eingeführt. Also das war sehr stark getrieben, natürlich von diesem kurzfristigen Nutzen ab übernächstem Jahr kriegen alle Rentnerinnen und Rentner eine Rente mehr, einen Monat mehr Geld sozusagen. Also das gibt es auch. Aber gerade bei diesen gesellschaftlichen Transformationsprozessen ist es eher oft so, dass die Nutzenseite längerfristig spielt und eben auch damit der Nutzen viel unsicherer zu bewerten ist. Oder? Also das, was kurzfristig anfällt, das können wir auch viel einfacher einschätzen. Und deshalb wiegt es dann oft mehr in den Entscheidungen.
Ja, Stichwort Unsicherheit hatten wir ja. Ganz am Anfang hast du gesagt, Gruppen sind nicht so wahnsinnig gut darin, sich zu verändern. Das könnte das hier ja auch ein Stück weit erklären, wenn das Kurzfristige immer wie so ein Berg ist, über den ich erstmal rüber muss, um dann dahinter davon zu profitieren. Das ist
absolut
eine schlechte Startvoraussetzung für Veränderungen.
Genau, und da kommt ja dann noch dazu, dass diese kurzfristigen Veränderungen ja oft dann eben vielleicht nicht alle treffen und nicht alle gleich. Und wenn ich dann vielleicht noch das Gefühl habe, dass ich vielleicht bereit wäre, die Kosten zu tragen, also zum Beispiel nicht mehr fliegen, aber nicht, wenn ich gefühlt die Einzige bin, dann hilft das nicht, oder? Also wenn schon, würde ich dann wollen, dass dann alle meine Mitmenschen und MitstreiterInnen quasi auch diese Kosten auf sich nehmen. Und das ist ein extrem hinderndes Element, eben gerade so bei jetzt zum Beispiel dem Verzicht auf Flugzeuge oder Flugreisen oder solchen Dingen, die wirklich in den Alltag oder in den Lebensstil eingreifen.
Kommt da auch dieses Gefühl her, was zumindest hierzulande immer wieder sehr lautstark artikuliert wird. Eine Minderheit würde versuchen, eine Mehrheit zu gängeln. Eine Minderheit würde versuchen, einer Mehrheit vorzuschreiben, dass sie genderinklusiv zu reden hat. Niemand schreibt das vor, aber das Gefühl ist ja ganz echt. Dass man sich nur noch vegan ernähren darf, dass man nicht mehr fliegen darf, dass man setze die Reihe beliebig fort, gibt 1000 Punkte auf dieser Liste. Das Muster ist immer gleich. Angeblich gibt es irgendwen, der mir vorschreibt, wie ich mich zu verhalten habe, aber das sind doch nur wenige, das ist doch nur eine Minderheit, die bis hin zu Begriffen wie Diktatur und Ähnlichem. Wird bei euch nicht wahnsinnig anders sein.
Nee, das ist sehr ähnlich. Aber ich frage mich teilweise, ob das so ein bisschen ein Stellvertreterargument ist, weil, oder, also es ist eben schon wahrgenommen so. Aber eigentlich ist es ja auch in gewisser Weise eine nette Entschuldigung, sich nicht anpassen zu müssen. Ja. Weil wir haben sehr oft und in vielen Bereichen, oder, wissen die meisten Menschen ganz genau, was gut wäre. Die meisten Menschen wissen, dass es gut wäre, man würde weniger CO2 ausstoßen beispielsweise. Aber eben diese Bereitschaft, sich dann selbst zu verändern, im Wissen, dass es viele nicht tun, ist schwierig. Und dann ist halt so das Argument, ja, das wird mir vorgeschrieben, das ist ein Eingriff in meine Freiheit, ist dann eigentlich ein übergeordnetes Argument, was mich in gewisser Weise legitimiert, mich nicht anpassen zu müssen.
Ja. Und was wäre dann in dieser Logik, die wir jetzt miteinander auseinandergefächert haben, eine kluge Antwort auf dieses Argument?
Ja, das ist eine gute Frage, eine schwierige Frage. Es ist ein Grund, warum ich denke, dass es politische Steuerung braucht bei großen Transformationsprozessen. Mhm. Weil ich glaube, diese Eigenverantwortung, die zum Beispiel auch in der Schweiz immer wieder sehr stark betont wird, ich glaube, die reicht nicht. Die reicht einfach nicht.
Ja, sie reicht ja ganz offensichtlich nicht. Also da müssen wir ja gar nicht drüber reden.
Genau. Jetzt haben wir halt zum Beispiel in der Schweiz das Problem, dass dann auch diese politischen Maßnahmen an der Urne tendenziell in der direkten Demokratie von einer Mehrheit unterstützt werden müssen. Und das ist natürlich dann auch wieder schwierig, oder? Aber insgesamt glaube ich tatsächlich, dass es oft einfacher, also dass es wie diese Top-Down-Steuerung ein bisschen brauchen würde, um quasi um in gewisser Weise Fairness zu schaffen, oder? Also, dass ich eben nicht mehr das Gefühl habe, ich tue jetzt was Gutes und niemand sonst, sondern es ist einfach eine Vorschrift. Oder ich bekomme wenigstens einen Anreiz dafür, dass ich was tue. Ja, deshalb, das ist wirklich so mein Hauptargument, wieso ich denke, dass gerade die Klimaproblematik oder eben diese Energietransition nicht ohne politische Steuerung geht.
Um das Thema überhaupt verhandelbar zu machen und aus diesem Grabenkämpfen rauszukommen, nicht?
Genau, um sozusagen auch diese individuelle Abwägung ein bisschen auszuschließen, oder? Also, dass ich nicht mehr für mich diese Kosten-Nutzen-Abwägung mache, sondern dass gewisserweise entweder eben diese Nutzenseite gestärkt wird, also zum Beispiel, wenn wir jetzt, ich sage jetzt mal, eine Steuer auf Flugtickets haben, dann verteuert das einfach mal den Flug, dann wird wenigstens die Kostenwahrheit wird schon ein bisschen gewahrt, oder auf jeden Fall in meiner persönlichen Kosten-Nutzen-Abwägung steigen dann schon mal die Kosten von Flugzeugen. Und das erleichtert mir dann vielleicht auch, mich so zu verhalten. Oder wenn man eine CO2-Steuer hat und die wird zurückverteilt, also die Einnahmen werden zurückverteilt, dann profitiere ich ja unter dem Strich, wenn ich unterdurchschnittlich viel brauche. Also es kann sogar so sein, dass wenn ich dann eben tatsächlich im Sinne dieser Steuer weniger CO2 brauche, dann bekomme ich Geld zurück, dann verdiene ich was an dieser Steuer. Und das verändert wieder meine individuelle Kosten-Nutzen-Abwägung. Also eben breit gemeint.
Ja. Das läuft in Deutschland unter der Diskussion des Klimagelds und werden wir wahrscheinlich in dieser Legislatur dann doch nicht bekommen. Das ist, wie man Dinge anfangen kann, um sie dann doch erfolglos auf die lange Bank zu schieben.
Das ist ja auch systematisch, oder? Also weil diese Dinge sind politisch nicht attraktiv. Es ist weit attraktiver, als Politikerin eine Subvention einzuführen zum Beispiel, also Geld zu verteilen, als halt eben mit Maßnahmen den Leuten eigentlich zu sagen, ihr solltet euch verändern in eurem Verhalten. Das ist, manche sagen, politischer Selbstmord, das glaube ich nicht, aber es ist nicht attraktiv. Und deshalb gibt es auch wenig Anreize für Parteien und PolitikerInnen, sich dahingehend zu exponieren.
Aber wie kommen wir aus diesem Kreis raus?
Ja, das ist eine gute Frage. Da kann man kann das positive Bild zeichnen und sagen, okay, also wir sehen ja schon Veränderungen. Ich glaube, wir sehen keine Kipppunkte im Moment, aber wir sehen graduelle Veränderungen. Also die Einstellungen, die verändern sich. Es gibt viele Dinge, die heutzutage doch breit akzeptiert sind, die noch vor 10 Jahren schwierig umzusetzen gewesen wären. Also es geht schon was, das ist das eine. Und die vielleicht ketzerische Sichtweise wäre, ja, wahrscheinlich muss halt noch ein bisschen mehr Negatives geschehen. Man braucht den Handlungsdruck noch ein bisschen stärker.
Ja, und das weiß ich eben nicht. Also um mal bei deinem Flugzeugbeispiel zu bleiben, ne? Gesetzt, eine Gesellschaft würde sich dafür entscheiden und sagen, nein, also wir besteuern Kerosin und außerdem gibt es noch eine Zusatzsteuer auf Fliegen, insbesondere bei Kurzflügen. Und das hat ja sofort Konsequenzen, vor allem da, wo es ja ums professionelle Leben geht. Also weil dann entscheiden Unternehmen und sagen, bei uns wird halt nicht mehr geflogen, weil es viel billiger ist, die Leute mit der Bahn fahren zu lassen. Und dann stehe ich als einzelner Mitarbeiter da und sage, verdammte Axt, ich darf nicht mehr fliegen, die sind alle gemein zu mir. Und selbst wenn wir dann die nächste Flutkatastrophe 100 Kilometer entfernt haben, wenn wir die nächste Dürre im Sommer haben und die Ernte verdorrt, wie soll mir ein Transfer gelingen dazu, dass ich jetzt eine halbe Stunde früher aufstehen muss, weil ich den Zug kriegen muss?
Das Leben ist voller Trade-offs. Also es geht halt nicht alles. Also vielleicht erfindet jemand den Flugverkehr, der CO2-neutral ist, wer weiß. Also Technologie kann helfen.
Ja.
Aber ich glaube schon, man muss auch ganz ehrlich und offen sagen, es geht nicht alles. Also man kann nicht alles gleichzeitig haben. Entweder betreibe ich jetzt zum Beispiel Klimaschutz und wie gesagt, das bringt dann halt vielleicht der Erde was und der Gesellschaft in 50 Jahren. Und das bedeutet in gewissen Bereichen wahrscheinlich einfach auch, dass wir eben tatsächlich uns verändern. Also die Frage ist ja, musst du wirklich mit dem Zug dahin fahren oder kann man das nicht heute auch ganz gut digital machen, mindestens 4 von 5 Mal im Jahr? Also da finde ich zum Beispiel eine erstaunliche Nicht-Veränderung, dass nach der Pandemie gerade diese Unternehmen so stark wieder zurückgegangen sind, offensichtlich, wenn man die Flugverkehrsdaten anschaut, zu Business as before the pandemic. Also yeah. Die scheinen ja wieder die Leute in der Welt rumzuschicken, nachdem man doch eigentlich gemerkt hat, oder man so anekdotisch von vielen Leuten hört, eigentlich tut es auch, wenn wir uns einmal im Jahr und nicht 4-mal im Jahr treffen und den Rest können wir ganz gut digital lösen. Und da spielen offensichtlich noch andere Mechanismen und ich weiß auch nicht was, ja, die diesen Veränderungsprozessen im Weg stehen. Und natürlich, ich meine, was du indirekt auch ansprichst, ist, diese Dinge, die haben dann oft schon auch noch sogenannte so Verteilungseffekte, oder? Also sie betreffen eben nicht alle gleich. Und gerade diese, also Flugverkehrsabgabe oder Flugverkehrssteuer zum Beispiel ist sowas, da kommt natürlich sehr schnell das Argument, ja gut, dann können sich nur noch die Reichen, die können sich dann die Flüge noch leisten und die Ärmeren eben nicht. Und gerade in diesen Bereichen, ja, denke ich dann sogar, dass ich glaube tatsächlich, dass man das Fliegen nicht über Anreize, also nicht über den Preis lösen kann, sondern da müsste es sogar noch weitergehen und man müsste sagen, Kurzstreckenflüge sind einfach verboten.
Mhm. Also ich meine, in der Schweiz wäre das ja relativ leicht zu sagen, es gibt einfach keine Inlandsflüge mehr.
Ja gut, Inlandsflüge in der Schweiz sind jetzt wahrscheinlich auch nicht das Wesentliche, ja. Aber ja, genau. Gut,
ja. Kann ich von Zürich nach Genf fliegen, ja. Ja, aber ich meine, in Frankreich gibt es ja solche Vorschriften. Genau. Ich meine, es ist nicht das einzige Land, was sagt, wenn du das Ziel mit dem Zug in so und so vieler Zeit erreichen kannst, in Spanien ist das, glaube ich, auch gerade beschlossen worden, dann darf es halt keinen Flug mehr geben. Ich hätte so gerne einen Weg, wie man diesen Begriff des Verbots positiv aufladen könnte, ja. Weil das ist so leicht zu diskreditieren, so eine Verbotskultur und ich will nichts vorgeschrieben bekommen etc. Wenn man nur einen Moment drüber nachdenkt, ist ja ein Verbot was total Positives, weil es bedeutet ja nur, dass wir uns als Gesellschaft verständigt haben, welches Verhalten ist okay und welches nicht. Und das ist für mich ein Grundmerkmal zivilisatorisch fortgeschrittener Gesellschaften.
Also und da kommt was rein, was du ganz zu Beginn gesagt hast, oder? Wir sollten mehr über die Zukunft sprechen. Also ich glaube auch wirklich ein Hinderungsgrund oder eben ein Ansatzpunkt, um vielleicht diese Veränderungen anzukurbeln, ist tatsächlich, wie spricht man über die Zukunft und eben wie, welche Begriffe nutzt man für gewisse Entscheide, wie zum Beispiel mit diesem Verbot. Also ich glaube, LinguistInnen würden sagen, ja, Verbot ist ein schlechtes Wort, weil es eben genau dieses Negative assoziiert. Und in die gleiche Richtung, denke ich, könnte man tatsächlich gehen und eher so sagen, also das ist jetzt die Maßnahme, auf die wir uns verständigt haben, um das positive Zukunftsbild, nämlich eine bessere Welt, ja, zu generieren. Weil also das ist zum Beispiel auch etwas, was man so beobachten kann bei diesen Diskussionen eben über Windrädern und Großflächen-PV. Da wird ja immer, also mindestens von der gegnerischen Seite wird oft so implizit gesagt, also wir haben die Wahl zwischen dieser dann verschandelten Landschaft oder der Situation, wie wir sie heute haben. Und das ist ja nicht die richtige Referenz, oder? Also weil, wenn wir jetzt den KlimaforscherInnen glauben, dann wird die Welt eben ohne Windräder oder wenn wir viel CO2 ausschütten weiterhin, dann wird die Welt eben sowieso nicht mehr so aussehen, wie sie jetzt aussieht. Das heißt, die Alternative ist eine andere. Und das heißt, über diese unterschiedlichen Zukunftsbilder zu sprechen und die sozusagen dahingehend zu nutzen, dass wir eben wiederum diese Nutzenseite besser sehen. Ich glaube, das wäre eine wichtige Strategie.
Ja. Kann ich wenig überraschend sofort anschließen, weil wir sowohl diese Erfahrung machen, wo immer es um Veränderungsprozesse in Unternehmen geht, es ist viel leichter darüber zu reden, wie wollen wir eigentlich, dass es in 10 Jahren ist. Und dann sich zu überlegen, und wenn wir das wissen, was müssen wir eigentlich rückwärts von dort aus tun, um diesen Zustand herzustellen. So wie ich auch, was so gesellschaftliche Fragen angeht, es viel einfacher finde, mit Menschen darüber zu reden, was möchtest du eigentlich für eine Welt für deine Kinder? Ist eine völlig andere Frage, als was möchtest du für eine Welt für dich?
Absolut. Wobei das ja erstaunlich, trotzdem dann in vielen konkreten Entscheidungen erstaunlich wenig wirkt, muss man auch sagen.
Wirkt das wenig, weil das Argument dann doch schwach ist, oder wirkt das wenig, weil wir es viel zu wenig nutzen?
Ja, das bin ich jetzt nicht sicher, aber wir hatten jetzt gerade ein paar so eben Debatten auch in der Schweiz, wo dieses Generationenproblem eigentlich direkt angesprochen worden ist und wo dann so ein bisschen die Schlussfolgerung war, ja, schlussendlich denken eben viele doch kurzfristig und für sich und nicht so weit über das eigene Leben hinaus.
Ja, ich würde dem immer entgegensetzen und sagen, auf der allgemeinen Ebene ist das sicher richtig. Ich würde halt mit den Leuten über ihre eigenen Kinder reden, über die konkreten, die haben einen Namen.
Ja, also das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Eine andere, in die gleiche Richtung gehende, das haben wir auch versucht zu erforschen, ist, wenn man von konkreten Maßnahmen, also oft ist ja eben so, man will irgendwas einführen, oder eine Maßnahme, eben, sei es jetzt ein Verbot, eine neue Steuer, irgendwas, und dann wissen ja die Leute oft eben gar nicht so genau, was ist die Wirkung davon? Also wie wirken die denn und was genau? Mhm. Und wir haben dann so in einem Experiment eben manchen Leuten zu dieser Information, also was ist die Maßnahme, auch geschrieben direkt, welches Ziel damit erreicht wird. Und da haben wir gesehen, dass die Leute dann eher bereit sind, auch diese recht weitgehenden Maßnahmen zu unterstützen, wenn sie einfach sehen, das Ziel ist, das gehört quasi zur Beschreibung der Maßnahme. Also wieder, oder man beschreibt nicht nur die Kostenseite in Anführungszeichen, also was verändern wir, sondern auch, was bringt es uns? Und das wird direkt einander gegenübergestellt.
Ja, auch hier muss man wahrscheinlich die Dinge ergänzen, nicht? Ich meinte dieses Argument mit, wie möchtest du, dass dein Kind mit dem Namen XY leben kann, das meinte ich als rein emotionales Argument. Mhm. Und die Abschätzung zwischen dieser Maßnahme führt zu dieser Konsequenz und deswegen halten wir es für richtig, weil wir wollen ja das erreichen. Da sind wir wieder aufs Rationale gesprungen. Man braucht wahrscheinlich das eine und das andere, oder?
Genau, absolut. Ich glaube auch, dass es oft eben nicht so zu trennen ist.
Ja.
Weil uns das Emotionale wahnsinnig stark, also oft geht es ja nicht um, also das weiß man auch aus der Forschung, es geht manchmal gar nicht so darum, was die objektiven Effekte sind, sondern wirklich die gefühlten und wahrgenommenen. Also man kann viele Dinge, also ein typisches Beispiel ist ja die Wahrnehmung der Einkommensungleichheit oder wo man sich befindet. Also da wird ja,
genau.
Das schätzt man immer falsch ein. Und am Schluss ist das Gefühlte, das zeigt sich auch oft, viel handlungsrelevanter wiederum. Also es kommt nicht so sehr darauf, ob es eine Maßnahme braucht, sondern ob ich denke, es braucht sie.
Ja, genau. Menschen, die erwarten irgendwie, dass das Häuschen der Großmutter im Wert von 300.000 Euro vererbt zu bekommen, setzen sich gegen eine Erbschaftssteuer ein, die aber mit ihnen gar nichts zu tun hat. Da genau, sind wir genau bei dem Effekt. Ich muss, da wir hier bekanntlich aus Leipzig reden, arbeiten, ich muss die Frage nochmal umkehren. Also wir erleben ja hier eine politische Bewegung in eine Richtung, die ich nur kritisieren kann. Mit dem immer weiteren Erstarken rechter Politik, rechter Tendenzen auf allen Ebenen. In den Parlamenten, in den Verwaltungen, überall. Ich erlebe viel Streit um die Frage, was denn zu tun ist, um dem entgegenzuwirken. Und das meinte ich mit umkehren. Also gilt eigentlich, wenn ich eine Entwicklung zurückdrehen, verhindern möchte, gelten dann dieselben Mechanismen oder braucht es dafür noch einmal andere?
Ganz grundsätzlich glaube ich, dass es andere sind.
Okay.
Also einfach weil grundsätzlich ist, ja, vorangehen ist nicht das gleiche wie zurückgehen, also wie man das auch immer definiert. Aber ich glaube jetzt im konkreten Fall, dass das eine mit dem anderen sehr stark zusammenhängt, oder? Also weil man muss auch sagen, dass eben diese vielen Veränderungsprozesse, die gerade am Laufen sind in der Gesellschaft oder auch die auch diskutiert werden, dass sie eben stattfinden müssen, da kommen wir wieder auf die Unsicherheit und die Ängste zurück. Da kommen wir auch wieder auf das Vorangehen der politischen Elite oder eben dieser Bürgschaftsorganisationen zurück. Man kann halt eben auch, also diese Ängste, die können auch diesen Umgekehrten, diese Gegenreaktion auslösen. Und ich glaube schon, dass das auch etwas ist, was man sehr gut im Auge behalten muss. Ein Problem ist halt vor allem, wenn man sozusagen das Dagegensein auch politisch nutzen kann. Und das ist etwas, was wir tatsächlich ja eben in vielen Ländern aktuell beobachten. Oder als das quasi eigentlich ist es eine Minderheit, die ja sich wirklich dagegen sträubt.
Ja.
Aber politisch ist das wahnsinnig schlagkräftig. Auch deshalb, weil es immer einfacher ist, Nein zu sagen gegen etwas oder ans Alte fest, sich am Alten zu orientieren. Auch da geht es wieder nicht, da geht es wirklich nicht um Rationalitäten, da geht es um Emotionen. Und ja, also das sehen wir in Deutschland, das sehen wir aber eben teilweise auch in der Schweiz, in vielen anderen Ländern. Und das heißt, so diese Erstarkung des Populismus, glaube ich, hängt schon auch mit diesem Druck zusammen, dass man sich eben eigentlich verändern muss. Also dass diese Transformationen stattfinden sollen, gerade im Bereich Klima, Geschlechtergleichheit etc.
Es ist ja kein Zufall, dass die treibenden Figuren, von Ausnahmen abgesehen, fast alle Männer sind. Also Männer, weiß, bestimmte Schichten etc., sodass wir im Grunde ja auch einen Zusammenhang haben mit, hier gibt es offensichtlich auch bestimmte Privilegien, die es aus subjektiver Sicht sich zu verteidigen lohnt.
Das ist natürlich so. Also das sehen wir gerade auch in den ganzen Debatten um Geschlechtergleichheit, zum Beispiel sich verändernde Familienmodelle. Da haben wir tatsächlich auch dazu geforscht und wir sehen auch, dass halt vor allem diese Veränderungen bei, gerade jetzt typischerweise bei den Männern, wirklich Stress auslösen. Dass die haben was zu verlieren, oder? Die von den neuen Verhältnissen profitieren würden, und ich komme da wieder mit meinen Kosten nutzen. Also eben auch, das sind nicht materielle, aber das sind gefühlte, emotionale Kosten oder Nutzen, die auf unterschiedliche Gruppen unterschiedlich anfallen.
Ja. Yeah. Und wenn man das mal verstanden hat, dann kann man ja anfangen, genau diese Dinge durchzudeklinieren, auf emotionalen Ebenen und auf rationalen Ebenen miteinander in Bezug zu setzen. Um nochmal sozusagen zum Schluss ganz praktisch zu werden. Wenn ich mich in einer solchen Diskussion oder wenn jemand, der die uns zuhört, sich in solcher Diskussion wiederfindet, wo es genau um diese Frage von Verteidigung des vermeintlich guten Alten, also der Privilegien in all ihren Spielarten geht und ich vielleicht mal irgendwie einen Schritt weiterkommen will, außer anschreien und Tassen schmeißen. was wäre so eine gute Faustregel? An welcher Ecke müsste man eigentlich mal versuchen anzusetzen?
ich glaube, es gibt nicht die eine.
Ja.
Das ist, glaube ich, das gibt es einfach nicht. Also für mich, gerade wenn es jetzt eher um diese klimabedingte Transformation geht, glaube ich tatsächlich, dass es extrem wichtig ist, über Alternativen zu sprechen. Mhm. Also eben Alternativen in Bezug auf, wie sieht die Welt in Zukunft aus, aber auch auf Alternativen in Bezug auf Lösungen.
Ja.
Also man spricht ja oft, wie gesagt, darüber, will man noch hier noch Windräder oder nicht. Aber ich glaube, dass man öfters darüber sprechen sollte, okay, wir brauchen so und so viel zusätzlichen Strom. Die Alternative ist jetzt nicht Windrad, ja oder nein, sondern die Alternative ist Windrad oder Solaranlage oder Atomkraftwerk oder was weiß ich. Und das verändert schon mal die Bereitschaft, sich zu verändern oder etwas Neuem zuzustimmen. Und das Zweite ist tatsächlich, dass man, glaube ich, wirklich sehr, sehr achtsam sein muss auf diese Verteileffekte. Eben, dass manche von Veränderungen profitieren und andere verlieren in der Wahrnehmung. Und dass man sehr stark daran arbeitet, entweder Lösungen zu finden, die tatsächlich diese vermeintlichen VerliererInnen irgendwie, ja, dass man da ein Zückerchen dazu gibt, was eben dann vielleicht trotzdem wieder auch dieser Gruppe zeigt, es ist auch für sie gut. Das kann ganz konkret irgendwie ein Zückerchen sein. Oder aber tatsächlich, dass man stärker über diese Zukunftsbilder, wo wollen wir hin und was bringt uns das längerfristig, dass man diese Ziele eigentlich, die man erreichen will, stärker in den Fokus der Debatten legt.
Ja, 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 ja. Also, wie könnten wir diesen Podcast besser beenden als mit einem Appell daran, über Zukunftsbilder zu reden? Tun wir genau das. Ich hoffe auf Reaktionen, wer auch immer uns bis hierher zugehört hat und dazu etwas sagen möchte, nur zu, auf allen digitalen Wegen, die sich da irgendwie so finden, nur auf Twitter, da machen wir irgendwie aus Gründen nichts mehr. Aber ob es jetzt LinkedIn ist oder Insta ist oder Blue Sky ist oder YouTube ist oder, Herrgott, schreibt uns halt eine E-Mail und teilt, was ihr dazu denkt, was eure Erfahrungen sind, wie wir das weiter diskutieren sollen. Und dann nehmen wir genau diesen Ball auf. Für heute machen wir einen Punkt. Hier zu Gast war Isabel Stadelmann-Steffen aus Bern, Professorin für vergleichende Politik. Das war mir ein Riesenvergnügen. Danke für deine Zeit.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.